Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ireti, was sind die Bilder und Eindrücke, die dir sofort in den Kopf schießen, wenn du an dein allererstes Länderspiel denkst?
Boah. Die Bilder und Eindrücke. Das ist total schwer. Ich habe da sehr lange nicht drüber nachgedacht. Gefühlt ist es auch sehr lange her. Ich sehe weiße Trikots, weiße Deutschland-Trikots. Ich sehe uns irgendwie in einer Reihe stehen und also bei der Hymne zusammen, irgendwie Arm in Arm. Und ich spüre ganz viel Nervosität und Aufgeregtheit. Ich war zu der Zeit, wo ich im A-Kader war, halt immer eine der Jüngeren. War nie so richtig voll Teil des Teams, sondern eher immer so die Nachzüglerin. Und die Sommer mit dem A-Kader waren für mich immer ganz viel Ungewissheit. Es waren auch immer so Sommer, wo man eher Trainingslager hatte und Quali-Turniere. Und wir haben uns halt nie qualifiziert. Es waren immer sehr anstrengende Sommer und gleichzeitig schön, alle wiederzusehen. Und gleichzeitig für mich als sehr viel jüngere Spielerin nie so wirklich so ein Nachhausekommen und wirklich da sein, sondern immer noch so ein, wie wird das jetzt, wie wird der Sommer laufen, wie komme ich mit den Spielerinnen klar, so eher. Mit wem gehe ich auf ein Zimmer? Das dann eher so meine Worries, würde ich sagen.
Wenn das Internet recht hat, Mai 2014 gegen Belgien, kann das sein?
Ja, das kann sein. Da war ich gerade frisch vom College, also gerade fertig mit der Uni und wieder in Deutschland und dann ging A-Kader für mich los. Ja.
Ah ja, nice. Pero, was ist es bei dir? Was für Trikots siehst du? Was für Gefühle?
Ich sehe auch weiß, aber während er Ireti erzählt hat, habe ich kurz natürlich nachgedacht. Ich weiß nicht, welches mein erstes Spiel war. Ich habe keine Ahnung.
Warte, es gibt die beste Seite online, die das.
Ich habe so ein Holland. Ich glaube, es könnte Holland gewesen sein. Und ich glaube, wir könnten sogar auch in Holland verloren haben. Und das beschreibt eigentlich meine Nationalmannschaftskarriere ganz gut, würde ich sagen.
Warte, das lässt sich schnell raus. Es ist Holland. Es ist der 7. August 2009 in Leiden gegen die Niederlande.
Da begann das Leiden, ja. Das ist wirklich.
Und
wahr,
PG, ja. PG hat 4 Punkte gemacht, oder was? Kann
sein. Wahrscheinlich hat er das, ja. Das wäre wahrscheinlich mein klassischer Nationalmannschaftskarriereschnitt auch, wenn ich aktiv war.
Und weißt du noch, weil ich sehe hier auch gerade so das Line-Up vor mir von Spielern, die da zur Verfügung standen.
Mit das war der Riesenumbruch, ja. Da müssten dann so Tibor, wie gesagt, Luca, Zwiener vielleicht. Da waren vielleicht schon Basti Doret, auch Carsten Tada eventuell. Das waren so die ganzen, ganz, ganz viele Spieler meines Jahrgangs. Waren dann mit aktiv, glaube ich.
Und heißt aber im Umkehrschluss, Ireti da vom College kommt mit so einer Ungewissheit. Bei dir war das ein bisschen entspannter, weil du zumindest so du wusstest, in welchen Teich du da reinhüpfst.
Ja, das war gar kein Problem, weil es gab ja bei uns eigentlich nur einen mit Tim Ulbricht, der in dieses ganz lange bestehende Konstrukt Nationalmannschaft reingebrochen ist. Also es gab gefühlt eine Mannschaft, die bis auf ein, zwei Ausnahmen sich immer selber aufgestellt hat. Über 5, 6, 7, 8 Jahre um Nowitzki mit Draymond Desmond und mit Sven Schulze und Femerling und Roller, Demirel. So dieses, da gab es einfach so einen krassen Kern. Dann Nowitzki eben dabei oder nicht dabei. Und 2008 zu den Olympischen Spielen ist der Tim Ulbricht da mitgekommen. Und Zwiener. Tatsächlich auch. Und das war wirklich krass. Philipp Zwiener, genau, so heißt er. War bei Zwini. Und das war schon so krass beeindruckend. Und das wäre auch was anderes gewesen. Also ich kann das total nachvollziehen, was Ireti sagt, weil das wäre das wahrscheinlich so gewesen, wenn man, also für die beiden Jungs, dann irgendwie so nach Ewigkeiten mal ein junger, neuer Spieler dabei. Aber bei uns war es dann einfach okay. Es haben 10 Leute aufgehört. Wir laden 25 Leute zum ersten Lehrgang ein und ich kenne alle 25, die sind alle ungefähr in meiner Altersklasse. Und dann spielt man sich da so ein bisschen was aus. Ja. Und dementsprechend waren dann auch die Ergebnisse und so, ja, war der Status der Basketball-Nationalmannschaft in Deutschland.
Sag mal, Irete, wie kann man kannst du mal diesen Spagat beschreiben zwischen dem Stolz für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und gleichzeitig dem, ja, der vielleicht so einer Traurigkeit oder was auch immer, dass man diese Qualis nicht schafft? Wie geht man damit um?
Ja, auch, ja, es war eher so etwas, was man im Kleinen mit sich ausgemacht hat, also auch diesen Stolz. Das familiäre Umfeld wusste das natürlich, FreundInnen wussten das. Und man hat selber, das war eher etwas, was man für sich selber gemacht hat. Also ich habe das vor allem immer für mich selbst gemacht. Das war echt eine lange, lange Durststrecke zu der Zeit, wo ich im A-Kader war. Teilweise dann auch nicht wirklich viel Zeit im Sommer verbracht. Es waren dann eher so mal 2-3 Wochen Trainingslager in den Sommern, wo wir halt weder eine Quali hatten, noch ein Turnier, das wir gespielt haben. Und hatte nicht so das Gefühl, dass sich viele Leute dafür interessieren. Weder irgendwie der Verband noch Deutschland. Das war eher so etwas, was wir im Kleinen mit uns gemacht haben, wo wir dann stolz waren, dass wir irgendwie Teil des A-Kaders waren. Aber wir haben nirgends stattgefunden, auf keiner europäischen Bühne, auf keiner deutschen Bühne. Das waren dann Chiembaum-Trainingslager. Vielleicht sind wir mal irgendwo hingefahren an die deutschen Außengrenzen und haben dann mal so ein Freundschaftsspiel gemacht. Aber aufregend und wirklich viel beisammen war das nicht. So untereinander waren wir stolz und hatten Spaß und hatten schöne Sommer zusammen, aber das war es dann eigentlich auch schon.
Und wie krass ist es dann, das zu sehen, wo wir jetzt dann mittlerweile im Jahr 2025 gelandet sind mit deinen Nachfolgerinnen?
Ja. Wahnsinn, also einfach richtig, richtig schön zu sehen, welchen Weg der deutsche Frauenbasketball geht, wie gut wir inzwischen geworden sind. Ja, und auch ein bisschen zu wissen, dass das viel aus den Spielerinnen herauskam. Also, dass wir nicht wirklich sagen können, dass die Strukturen und das Umfeld das gebaut hat, sondern es sind vor allem Spielerinnen, die halt ihren eigenen Weg gegangen sind in Europa oder in den USA, wenn sie jetzt ans College gegangen sind. Da steckt einfach unheimlich viel Arbeit und Fleiß der einzelnen Spielerinnen drin. Und wir untereinander wissen halt, dass die das gestemmt haben, auch diesen Erfolg, dass die das aufgebaut haben. Und ich glaube, darauf kann dieses Team total stolz sein. Also die einzelnen Spielerinnen für sich, weil die natürlich so ihren Weg gehen, aber dann trotz dieser schweren Umstände sich immer wieder für den Sommer zu verpflichten, zusammenzukommen, die Zeit zu investieren. Für mich war das total schwer, als ich vom College gekommen bin. Wir haben im Chiembaum ein Trainingslager gehabt. Das waren irgendwie so, weiß nicht, 30 Kilometer von zu Hause. Ich war ein ganzes Jahr nicht zu Hause und saß dann da in Chiembaum im Trainingslager und wollte eigentlich nur zurück nach Hause. Das ist ein Commitment, ne? Wenn man das ganze Jahr lang unterwegs ist, dann kommt man nach Hause und dann ist man wieder weg für die Nationalmannschaft. Man hat 12 Monate im Jahr Basketball nonstop. Und das, was dieses Team, also der jetzige A-Kader, war das, was die Frauen da erreicht haben, das ist vor allem ganz viel aus denen herausgekommen. Und ganz viel das Commitment untereinander zu sagen, ey, wir machen das, wir ziehen hier durch. Lass uns mal gemeinsam auf diesen Weg gehen. Und das ist so schön zu sehen, dass sie das aus eigenen Kräften auch zum Großteil geschafft haben.
Ja, da werden wir gleich reinstechen. Das Wort Commitment wird auch nochmal überstrapaziert, eventuell gleich in diesem Podcast. Wir werden natürlich uns jetzt mit allem beschäftigen, was die anstehende Europameisterschaft der Frauen so zu bieten hat. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur ersten Spezialausgabe von Abteilung Basketball. Es ist die Auftaktwoche der Women's Euro Baskets und wir wollen euch quasi fit machen für das Turnier, wollen ausblicken auf das DBB-Team, auf die Chancen der Deutschen, wollen gucken, wer da sonst noch vor allem die Favoriten natürlich sind und freuen uns eben sehr, ihr habt es schon gehört, dass wir uns, Pero und ich, endlich mal richtige Expertise hier reingeholt haben. Wobei, wenn Basti Ulrich am Start ist, gibt es auch Expertise. Irete Amojo ist mit dabei, da freuen wir uns sehr. Wir werden uns während des Turniers auch nochmal melden und auch nach dem Turnier natürlich, um das Ganze so ein bisschen abzurappen. Die wichtigste Aussage aber, ich hoffe, es haben alle mittlerweile mitbekommen, alle Spiele der deutschen Frauen live und kostenlos bei uns bei Magenta Sport, bei Magenta TV. Dazu haben wir natürlich die ganzen Top-Spiele auch noch ohne deutsche Beteiligung. Und dann machen wir uns da einen wunderbaren Europameisterschaftssommer alle gemeinsam und gucken jetzt mal so ein bisschen voraus auf diese 40. Auflage der Women's Eurobaskets. Es gab einmal eine Bronzemedaille 1997, da ging es überraschend bis ins Halbfinale. Und bei der letzten EM, an die können wir uns alle noch ein bisschen besser erinnern, gab es das zweitbeste Ergebnis mit Platz 6. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, und da sehe ich Irete schon nicken, das wollen wir natürlich heute vor allem gleich rausfiltern, mit was für einem Gefühl wir jetzt in dieses Turnier gehen, weil wir waren alle super hyped, wochenlang, monatelang. Und es ist schon so, ich glaube, das kann dir auch nicht anders gehen, dass natürlich auch so ein kleiner Downer hier und da mal so in die Speichen geschubst wurde. Was ist denn so dein Grundgefühl jetzt? Wir nehmen jetzt hier gerade am Dienstag auf, übermorgen geht's los für die Mannschaft von Lisa Tomei. Wie blickst du denn jetzt erstmal voraus auf dieses Turnier?
Es ist total schwer, da ein Gefühl zu haben. Ich glaube, total viel wird so ein bisschen auch von der Tagesform abhängen. Und das ist dann wirklich so ein Thema, wo wir wieder Spieltag für Spieltag draufschauen werden. Wie sind sie drauf? Wie funktioniert's? Die Erwartung war eigentlich, dass sie bis jetzt so ein bisschen Rhythmus gefunden haben, dass es klare Strukturen gibt im Spiel des Teams. Und das ist immer wieder aufgebrochen gewesen, weil jedes Fenster irgendwie anders aussah, die Teamzusammenstellung jedes Mal eine andere ist und die noch nicht so wirklich ihren eigenen Rhythmus gefunden haben. Ich glaube aber, dass sie total motiviert sind. Das Spiel gegen die Türkei hat Hoffnung gemacht. Da kommt frischer Wind. Das haben wir jetzt auch gesehen in der Vorbereitung auf die EM. Und ich glaube insgesamt, trotz der Verletzung von Marie Gülich, trotz der Verletzung von Alina Hartmann, trotzdem, dass die Sabali-Schwestern nicht dabei sind, haben wir jetzt wieder Leo Fiebig im Team und Luisa Geiselsöder, die ja dabei sind, die jetzt natürlich größere Verantwortung tragen. Wir haben eine Frieda Bühner, die total geilen Basketball aktuell spielt und richtig Bock hat, die vielleicht auch so ein bisschen das, was wir in der Offensive durch Marie Gülich verlieren, kompensieren kann. Wir haben eine Romy Bär, die Playmaking-Skills von einer Marie Gülich übernimmt in der Offense. Also ich glaube, die Verantwortung sind anders verteilt, sie sind ein bisschen neu verteilt. Trotzdem bin ich positiv gestimmt, weil es eben einfach eine Heim-Vorrunde ist, eine Heim-EM ist und die Spielerinnen total Bock haben, zu Hause zu sein, vor Hamburger Publikum zu spielen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Faktor, der uns nochmal so positiv, einen positiven Schwung geben kann, hier in der Vorrunde in Hamburg zu sein.
Pero hat es clever gemacht. Er hat sich das Vorbereitungsspiel ausgesucht, um das bei Magenta zu begleiten, was sie gewonnen haben gegen die Türken, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Was hast du da gesehen und was ist so generell auch dein Eindruck? Ihr habt natürlich auch in den Sendungen mit Steffi, die ja durch dieses Turnier moderativ durchführen wird, immer wieder auch schon darüber gesprochen, dass es halt wirklich, es kam die ein oder andere News immer wieder dazu und mit der musste man dann irgendwie umgehen.
Also, es hat sich tatsächlich was fundamental verändert. Wenn wir in Anführungszeichen komplett wären, also mit den Sabai-Schwestern und Marie Gülich, dann würde ich hier rumpoltern und eine Goldmedaille ankündigen. Und das würde mir ganz besonders viel Spaß machen. Weil jede Mannschaft hat ja so einen normalen Fortschritt, einen normalen Werdegang. Da gehören dann Rückschläge dazu. Und dann irgendwann hast du so ein Turnier, wo du sagst, okay, jetzt, wenn ich mir die gegnerischen Teams angucke und die Kraft, die in dir selber steckt, dann sagst du, jetzt haben wir eigentlich alles. Wir haben unsere Superstars in der Prime und so weiter. Und jetzt sind wir bereit. Und das ist ja schon auch so, du hast gerade die EM vor 2 Jahren angesprochen, 6. Platz, dann irgendwie 24 bei Olympischen Spielen, du schlägst Belgien in der Vorrunde und es ist Euphorie und du spielst auch echt ein tolles Spiel gegen Frankreich, aber du hast so 1-2 Lehren, du spielst da nicht dein bestes Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit hast du so ein paar Dinger und daraus schöpfst du wahrscheinlich Kraft und dann ist jetzt okay, Vorrunde zu Hause, Hamburg, nochmal ein Jahr weiter, du hast nochmal mehr um deine Stars herum, du bist noch tiefer und dann ist für mich, also eine Medaille wäre glasklar gewesen und wahrscheinlich für mich wäre sogar Deutschland der Titelfavorit gewesen. Das ist jetzt und jetzt haben wir eine andere Voraussetzung. Jetzt ist für mich eher eine Voraussetzung, boah, es wird Spaß machen, wir werden tolle individuelle Leistungen sehen, ich glaube auch, dass wir aus der Gruppe rauskommen, aber meiner Meinung nach fehlte an Substanz jetzt einfach für das ganz große Ding, für den großen nächsten Schritt als Mannschaft, ist jetzt einfach zu viel. Es sind quasi 2 WNBA-Spieler von dem Format plus deine wirklich Anführerin Marie Gülich, das ist so viel. Ich glaube nicht, dass du das in der Form kompensieren kannst. Heißt, du bist jetzt aus meiner Perspektive, aus Fansicht, so ein bisschen wieder in dem, ich freue mich auf Missy B, Frieda Bühner, ich freue mich auf so diese Mannschaft generell. Ich mag die Mannschaft einfach, weil ich weiß, wie die gute Stimmung ist, wie die sich hypen, wie die füreinander spielen und so. Aber es ist trotzdem einfach wieder, es wird ein Genuss, Leonie Fiebig zu sehen. Es wird ein Genuss, vielleicht ein paar Minuten von Clara Bielefeld zu sehen und so weiter. Aber ich glaube, dass das große Ziel oder woran sie gemessen werden müssen, ist halt jetzt nicht mehr Edelmetall, sondern ja, kommst du aus der Vorrunde raus, und das ist halt schon einfach ein Unterschied.
Die Gruppe startet mit dem Spiel gegen Schweden am Donnerstag. Die sind glatt übrigens durch die Quali durchgegangen, die Schwedinnen. Den Auftakt gibt es dann ab 19.30 Uhr und dann Freitag Spanien und Sonntag Großbritannien. Und wir gehen jetzt mal rein in die Personalien. Also das Erste, was ich mich immer frage, das ist aber unabhängig jetzt von Absagen oder Verletzungen, Günni, wie zur Hölle kann man sich eigentlich einspielen? Das ist ja etwas, was sich nicht groß unterscheidet, wenn die wichtigsten Spieler und Spielerinnen erst kurzfristig dazustoßen. Ist das einfach gelernt? Und für mich ist es einfach nur jedes Jahr wieder, dass ich mir denke, ah, oh Mann, ey, das ist doch eigentlich, wollen wir doch Rhythmus mit allen gemeinsam aufnehmen, aber es ist eigentlich für euch Profis ein ganz normales Ding, dass halt manche dann erst später aus den USA dazukommen.
Jein, es ist schon eine spezielle Situation, gerade in der Nationalmannschaft, wo du sowieso wenig Chancen hast, dich einzuspielen. Du hast dann quasi... Es gibt ja verschiedene Ansätze. Es gibt den Ansatz als Trainerin, dass du sagst, okay, ich entwickle quasi ein Einspielsystem, und eine Zeit lang werden das Spielerinnen ausfüllen, die Rolle nicht ganz so gut lösen, und dann wird irgendwann mein Star in die gleiche Rolle. Aber im Prinzip machen wir die ganze Zeit das Gleiche. Oder du hast einen Spieler, deren Skills jetzt so besonders sind, dass du sagst, okay, wir spielen jetzt erstmal unsere 5-6 Plays, so haben so ein paar Grundprinzipien und arbeiten in unserer Verteidigung. Aber wir können das nicht simulieren, was ein Spieler uns geben kann. Und wenn der dazu kommt, kommen nochmal 2-3 Plays dazu, kommen nochmal irgendwie eine andere Offense dazu, da kommen nochmal Sachen dazu, über die wir sprechen müssen und wo dann das Spacing noch besonderer wird oder wo wir einfach wissen, okay, die Spielerin wird aber auch gedoppelt, deswegen müssen wir da nochmal andere Cuts dazu machen und so. Also es ist so ein bisschen auch Philosophie der Trainerin, wie sie damit umgehen will. Für uns zum Beispiel damals, 2010 oder 2011, war immer die Frage, kommt Dirk dazu oder kommt er nicht dazu? Und das ist dann eben von den 60 Offenses, die wir haben, weil wir langsam spielen, gehen 40 oder 45 durch einen Spieler durch, der den Ball irgendwann im Ellbogen kriegt oder sonst irgendwo kriegt, und dann spielt er 1 gegen 1. Das heißt, wir haben vorher nicht Philipp Zwiener den Ball in der Nowitzki-Rolle gegeben und gesagt, okay, tu jetzt so, als wäre das. Das haben wir nicht so simuliert, ja, sondern wir haben einfach normalen Basketball gespielt, und dann kam Dirk, und dann ist von heute auf morgen ist alles anders. Und dann kommt Kame auch noch dazu, und dann hat das, was wir machen, nichts mehr damit zu tun, was wir vorher gemacht haben. Also ist so ein bisschen auch, was sind das für Stars, wie kommen die dazu? Für mich, mein Eindruck ist, dass es schon Tomaitis schon eine klare Idee hat und es immer sehr ähnlich aussieht. Die Offense wird immer die gleichen Elemente, und genau wie Ereti das schon angedeutet hat, Romy Bär macht dann das, was Marie Gülich gemacht hat, genauso, und auf anderen Positionen ist es dann ähnlich. Auch wenn eine Satou beispielsweise natürlich ein Skillset hat, was kein anderer hat und wo du normalerweise auch nochmal individuell mit umgehen müsstest.
Wobei ich aber sagen würde, dass eine Satou eher diesen Dirk Nowitzki-Effekt hat.
Ja,
also
ganz
genau. Dass du das überhaupt nicht, dass das komplett anders aussieht, das Spiel mit ihr. Ja. Und eine Leo Fiebig sich dann eher einschmiegt und eher noch zu verhalten ist und so langsam ins Spiel kommt, aber auf natürliche Art und Weise. Und dass das jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen, also dass es einfacher ist, dann eine Leo Fiebig 2 Tage vor Turnierbeginn zu integrieren, als eine Satou 2 Tage vor Turnierbeginn, weil du dann alles wieder über den Haufen wirfst und neu machst. Und mit einer Leo Fiebig ist es so, okay, alles bleibt ein bisschen gleich. Wir gucken mal, wie das Spiel läuft, wie das Spiel zu uns kommt. Auch eine Luisa Geisesöder wird sich da gut einfinden, wird auch gut mit Frieda Bühner harmonieren können. Also es sind einfach so, ich glaube, das passt jetzt so von der Offensiven könnte es total gut zusammenpassen. Ja. Aber natürlich ist es blöd, dass die beiden erst 2 Tage vor Turnierbeginn da sind.
Ja. Die Vorbereitungsspiele nochmal kurz rund gemacht. Es ging los mit einer Niederlage gegen Tschechien, die überschattet wurde von dieser Marie-Gülich-Verletzung, über die wir gleich reden. Dann gab es eben den angesprochenen Sieg gegen die Türkei und jetzt zuletzt 2 richtig deutliche Niederlagen gegen einen der Favoriten mit den Belgierinnen. Da hat sich dann auch noch Alina Hartmann verletzt. Alle diese Spiele eben ohne Leonie Fiebig und Luisa Geisesöder. Aber wenn wir schon bei Satou sind, dann sollten wir auch über diese Absage, Ereti, mit dir natürlich auch nochmal sprechen. Also ich habe nochmal das Zitat mitgebracht. Sie hat gesagt, ich beginne gerade ein neues Kapitel in Phoenix und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt den Fokus auf die WNBA-Saison zu legen. Bei Olympia zu spielen hat mich motiviert, besser zu werden. Und ich kann es kaum erwarten, nächstes Mal in meiner Bestform beim World Cup in Berlin dabei zu sein. Was waren so die ersten initialen Gedanken, die du hattest, als du das gehört hast, dass sie sich in diesem Jahr dafür entscheidet, nicht zu kommen und mitzuspielen?
Komplett fair. Also das war mein erster Gedanke, kann ich komplett nachvollziehen. Vor allem hat das letzte Mal, als sie dann bei der Olympia-Quali war es ja, hat sie sich ja so schlimm verletzt, ja, hat eine ganze WNBA-Saison verpasst, hat in dem Jahr auch ihr, hat einen Umbruch in ihrem Sponsoring. Das ist etwas, was ja für Athletinnen, vor allem in den USA, total wichtig ist. Ja, da verdient sie ihr meistes Geld. Hat dann so viele Spiele auch in der WNBA verpasst, dass es wahrscheinlich auch mit ein Faktor war, weshalb sie nicht verlängert wurde. Also wir wissen es nicht. Aber das ist auch ein Faktor, der da mit reinspielt. Und diese Verletzung hat sie halt unheimlich zurückgeworfen. Hat sich dann irgendwie zurückgekämpft, hat dann Olympia gespielt. Und gefühlt war sie da gerade wieder am Reinkommen und hat sich dann halt im Anschluss an Olympia weiter fit gemacht, um jetzt in ihrem neuen Team die Rolle auch annehmen zu können, die für sie vorgesehen ist. Ich meine, das sind hohe Erwartungen, die an sie gestellt werden bei Phoenix. Sie ist da eine der Schlüsselspielerinnen und die muss da einfach liefern. Und die muss auch, das war auch wichtig wahrscheinlich als Voraussetzung für den neuen Sponsoring-Vertrag, den sie jetzt mit Adidas hat. Das sind ja alles Dinge, die natürlich dann auch ihr Livelihood beeinflussen. Und dann jetzt nicht, und das ist ja wirklich das Blöde an der Eurobasket, sie liegt mitten in der WNBA-Saison. Wir haben dieses Jahr so viele Spielerinnen, die sich entscheiden mussten, bleiben sie in der WNBA oder kommen sie zurück nach Europa. Ich glaube, da muss man auch sich nochmal Gedanken machen, ob man das ein bisschen besser legen kann, vielleicht die Eurobasket außerhalb der WNBA-Saison, ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, dass das in der Zukunft so nicht weitergehen kann. Ich meine, die Golden State Valkyrie haben irgendwie 5 oder 6 Spielerinnen, die jetzt in Europa unterwegs sind und die 6 Spiele verpassen in der WNBA, die in diesem Fenster stattfinden. Aber zurück zu Satou, ich kann es zu 100% nachvollziehen. Das ist ihr Hauptjob, ja? Das ist der Job, mit dem sie ihr Geld verdient. Und sie ist jetzt in ihrer Prime, sie hat große Erwartungen, die an sie gestellt werden. Sie möchte diese Erwartungen erfüllen. Und ich finde es vollkommen fair zu sagen, ich bin dann beim nächsten Fenster fit und bin dann bereit und werde da die Zeit haben, voll und ganz mich auch auf dann das Fenster zu konzentrieren und voll und ganz bei euch zu sein und nicht diesen Split zu haben zwischen, ach, eigentlich, ja, schnell rüberfliegen, dann Jetlag, dann hier schnell spielen, dann wieder schnell zurück. Ist ja auch ein blöder Bruch irgendwie mitten in der Saison.
Man hat es ja auch in der ZDF-Doku über sie, Crunchtime, die ich mir angeguckt habe, gesehen, dass sie auch bei Olympia echt noch körperlich gestruggelt hat einfach. Ne? Also es ist nichts, was einfach dann, das hat sie wirklich eine Weile lang noch mit sich rumgeschleppt. Und deswegen, Pero, du hast ja mit Basti hier auch, glaube ich, mal kurz thematisiert in einer der Podcast-Folgen. Es wäre ein bisschen billig zu sagen, ne, ah ja, okay, wir haben natürlich immer den Nowitzki im Hinterkopf, der irgendwelche wilden Qualis noch mitgespielt hat und so weiter und so fort. Und Satou ist sich dafür jetzt zu fein. Das ist halt einfach, da gehören halt, wie Iretis gesagt hat, so viele Facetten dazu.
Ja, die Sportlerinnen haben eine andere Lebensrealität. Die unterschreiben keine 100-Millionen-Dollar-Verträge und keine 200-Millionen-Dollar-Verträge. Die wissen nicht, sie haben noch 4 Jahre Sicherheit. Wenn nochmal was passiert, dann sei dem so. Und wie gesagt, die Zeit nach der Verletzung in Belém war so unruhig für Satou, das hat man beobachtet und da ist für mich einfach auch klar gewesen, wenn sie denn das Bedürfnis danach hat, auf mehr Klarheit, auf den Körper wieder zurückbekommen, wieder an ihre Leistung, genau wieder da den Basketball zu spielen, den sie sich wünscht, dann hat sie sich das verdient, wie keine andere, sich so zu entscheiden. Und es war ja, um ehrlich zu sein, die endgültige Aussage war ja, glaube ich, vor ein paar Wochen. Also ich habe mit keinem vorher das ganze Basketballjahr gesprochen, der davon ausgegangen ist, dass sie spielen würde. Also das war, glaube ich, auch so, ich glaube, den ganzen Spielerinnen klar, das war, glaube ich, allen klar, dass es dieses Jahr bei Satou eher die große Überraschung wäre, wenn sie spielen würde. Und dass es dann eben, ja, auch eine EM ist zwischen diesen zwei Riesen-Highlights, dann passt es einfach. Dann hoffen wir, dass sie gesund bleibt, dass sie genauso weiterspielt wie sie bisher. Sie ist ja gestartet wie eine Rakete in der WNBA. Und dass sie dann für das Riesenhighlight in Deutschland bei der WM nächstes Jahr dann wieder dabei ist.
Und eigentlich hätte man gesagt, und vielleicht, ich glaube, das kann man trotzdem noch sagen, das ist jetzt eine Chance für die anderen, dann auch in diese Bresche reinzugehen. Ja. Trotzdem gab es natürlich weitere Rückschläge, so die irgendwie auch mit reinzählen. Ne? Da ist ihre Schwester Niara, die die ganze Zeit mit Knieproblemen zu kämpfen hat und sich jetzt eben dafür entschieden hat, auch zu sagen, ey, das macht mit dieser Belastung einfach keinen Sinn. Ich kann da nicht so helfen, wie ich gerne geholfen hätte. Ja, Reha, Knie, dann der Eurobasket-Spielplan ist eng. WNBA-Saison läuft eigentlich. Da konnte sie jetzt zuletzt auch irgendwie nicht durchgängig mit dabei sein. Und deswegen packt sie da auch die Prio auf die Gesundheit drauf. Und da sind wir genau beim nächsten Iriti. Auch das ist einfach nur nachvollziehbar, gerade bei jemandem, der auch schon den einen oder anderen Kreuzbandriss hatte in seiner Karriere. Ne?
Ja, definitiv. Karriere. Und ich meine, bei ihr ist es aber auch ähnlich. Ne? Sie war vor der Olympia-Quali, glaube ich, war sie auch nicht 100% fit. Und sie wurde bei den Liberty dann geschont. Sie hat nicht viel gespielt davor. Die haben sie quasi für das Quali-Fenster fit gemacht. Und das ist ja auch etwas, wo der Verein dann sagt, okay, komm, wir wissen, du willst da hingehen. Das ist auch groß für dich und dein Land. Eine tolle Chance für euch. Wir gehen da mit. Hat dann Coaching-Staff, Medical-Staff, die hatten alle Verständnis dafür und haben sie darin supportet. Und jetzt halt wieder zu sagen, okay, für eine EM schont mich bitte, damit ich dann bei der EM fit bin, dann da schnell rüberfliege, super kurzes Zeitfenster, schnell wieder zurückfliege. So viele Risiken, dann kurz vorher verletzt sich Marie. Ja, eine Verletzung, die einfach das Ende ihrer Saison bedeutet. Ihr Vertrag nächstes Jahr wird wahrscheinlich, also den wird sie nicht wahrnehmen können. Ja, da fällt ein ganzes Jahresgehalt für sie aus. Das sind ja alles so Dinge, wo man sich dann denkt, ey, das ist ein Riesenrisiko für mich als Spielerin. Ich muss auch irgendwo gucken, auf meinen eigenen Körper hören, gucken, auch was für mich das Beste ist, weil ich glaube, so eine halbe Niara würde diesem Team bei dem, was es vorhat, auch nicht helfen. Und da finde ich sogar auch im Sinne des Teams die richtige Entscheidung zu sagen, nee, ich bleibe jetzt hier in New York, sehe zu, dass ich jetzt hier fit bin, dass ich hier spielen kann. Und das ist genau das Gleiche wie bei Satou, dann zu sagen, ich bin fürs nächste Fenster dann 100% fit und 100% bei euch und nicht irgendwie so ein 50-50-Ding und im schlimmsten Fall verletze ich mich auch noch. Da hat ja keiner was gewonnen. Also auch da, ich konnte die Entscheidung nachvollziehen. Ich glaube, die Entscheidung war hier sehr viel schwerer, weil sie das Gefühl hatte, ha, eigentlich könnte ich es machen und ja, Risiken. Also bei Satou, glaube ich, war das von Anfang an klar, worauf sie sich fokussieren möchte. Ich glaube, für Niara ist es jetzt im Verlauf der WNBA-Saison klar geworden, weil sie einfach gemerkt hat, sie ist nicht fit und sie muss da irgendwie auf ihren Körper hören. Dann ist das eine schwierigere Entscheidung, aber ich glaube, für sie persönlich und auch fürs Team die richtige Entscheidung. Mhm.
So, und dann ist es eben eine von zwei großen Spielerinnen, von absoluten großen Qualitätsspielerinnen, die leider dann fehlen wird, weil sich eben die Kapitänin, wir haben es vorhin gesagt, Marie Gülich, die ja auch schon, ich glaube, zweimal bei uns hier im Podcast zu Gast war, auch noch das Kreuzband gerissen hat. Dazu auch noch Alina Hartmann, Meniskusverletzung, wird das Turnier nicht spielen können. Alex Wilke ist angeschlagen, aber lass uns kurz bei Marie bleiben. Iriti, du warst in Bamberg in der Halle, als es passiert ist, ne, im ersten Testspiel. Ja. Und alleine nehme ich jetzt mal an, aufgrund deiner auch persönlichen Erfahrung mit dieser Verletzung, hat das bestimmt auch ein bisschen was mit dir gemacht. Also auch wenn es eine Spielerin von einer anderen Mannschaft wäre, ich glaube dadurch, dass du halt einfach mit Kreuzbandrissen auch selber dein eigenes Leid hattest in deiner Karriere. Nimm uns da mal mit rein, wie das so war und vor allem, wie man da auch einfach als Spielerin auch wieder durchkommt und rauskommt, weil das wollen wir ja. Wir wollen ja alle Marie wieder auf dem Parkett zurückhaben.
Ja, es ist ein langer und harter Weg. Also als es passiert ist, ich muss ehrlich sagen, bei Verletzungen schaue ich manchmal nicht hin. Ich kann da nicht so gut hingucken, auch wenn dann in der Slow Motion gezeigt wird, wie die Verletzung entstanden ist und so. Ich habe nicht hingeguckt, habe dann Markus Krawinkel, der neben mir saß, gebeten, für mich hinzugucken. Und er meinte dann, als er es dann 2-3 Mal gesehen hat, ah ja, da war, also aus einer Kameraeinstellung hat er dann gesehen, wie das Knie weggeknickt ist. Ja, und ich glaube, wenn man die Bewegung dann sieht, ich habe sie dann später gesehen, ist dann klar, was es war. Und man hat es aber auch schon gemerkt, als sie zu Boden gegangen ist, wie sie liegen geblieben ist, auch an der Stelle, wo sie sich am Bein angefasst hat. Das war bei mir damals auch das Gefühl, du denkst irgendwie, der obere Teil deines Beins rutscht dir weg. Weil halt dieses Kreuzband natürlich auch die Bewegung, also diese Bewegung nach vorne und lateral vom Knie halt in der Position hält. Und sie hatte sich, glaube ich, am oberen Schienbein angefasst und dachte mir auch so, ah, wenn sie sich dahin fasst, ja, also das Gefühl kenne ich und die Bewegung dann nicht direkt aufs Knie zu fassen, sondern darunter oder darüber zu fassen, wenn man es irgendwie festhalten will, das kenne ich auch. Und das ist halt einfach eine richtig scheiß Verletzung. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, dass es auch, oh, diese Situation, in der das entstanden ist, war halt einfach total doof, ne? So ein Fastbreak, viele Spielerinnen um sie herum, wo ich mir fast wünsche, ah, hätte man diesen Pass nicht gespielt, wäre es vielleicht nicht passiert, aber es ist halt blöd, sich da jetzt die Situation anzugucken, ne? Das ist Sport. Auch hier war eine Situation, wo nicht super viel Kontakt an ihrem Körper war, Es war halt viel um sie herum, aber es ist halt Sport, es gehört halt dazu. Es ist für viele Frauen irgendwie eine Realität, dass das oft passiert und passieren kann. Und ich hoffe, also das Gute ist ja, dass sie in Deutschland war, dass sie jetzt wahrscheinlich bei ihrer Familie ist. Denke, dass sie da gut aufgefangen wird und jetzt beginnt halt ein langer Weg der Recovery. Und sie ist tough. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie da gut durchkommen wird. Aber es ist natürlich ein Rückschlag für sie persönlich und auch fürs Team.
Bisschen Kontakt haben wir gehabt. Sie wirkt so, als kommt sie da auf jeden Fall durch. Du hattest auch 2 Kreuzbandrisse, ne, in deiner Karriere?
Ja, auch ohne Fremdeinwirkung.
Weil ich habe jetzt natürlich auch für das Spiel, was ich kommentieren werde, auch nochmal den Kader, so bin ich so durchgegangen. Niara, gut, die ist jetzt nicht dabei, 2 Kreuzbandrisse. Emily Bessoir, 2 Kreuzbandrisse. Leo Fiebig, 2 Kreuzbandrisse. Und ich habe mit Per schon mal darüber gesprochen. Wir haben jetzt hier die perfekte Gesprächspartnerin. Du hast noch mal ganz andere Insights dazu, wie viel größer das Risiko für Spielerinnen ist, sich wirklich das Kreuzband zu reißen im Vergleich zu euren männlichen Pendants. Ne? Also es ist einfach belegt, dass das für Frauen ein viel größeres Risiko ist, diese Verletzung zu bekommen als Basketballerin.
Ja, das definitiv. Medizinisch, ja. Auch anatomisch haben wir einfach ist die Chance für uns oder das Risiko für uns, sich das Kreuzband zu reißen, uns meine ich Frauen, Flinterpersonen, um einiges höher. Einfach hormonell während deiner Menstruationsphase, je nachdem in welchem Zyklus du bist, hast du höhere Wahrscheinlichkeiten. Dann Achsenstellung, Beinachsenstellung, Hüftstellung, das sind alles Faktoren, die das begünstigen können. Ich war bei mir persönlich auch, mir wurde immer gesagt, du machst ja dann so deine sportmedizinischen Untersuchungen und dann wirst du irgendwie gefilmt dabei, wie du von Hindernissen runterspringst, wie du landest, wie deine Achsen sich bewegen in der Landung. Und wurde immer gesagt, ich sehe super stabil aus, alles gut, ich habe keine Neigung zu X-Beinen oder ich bin sehr geradlinig in der Form meines Körpers. Und dann hatte ich trotzdem 2 Kreuzbandrisse ohne Fremdeinwirkung und beide Male war ich im gleichen Menstruationszyklus und das hat mich natürlich dann irgendwie dazu gebracht, das so ein bisschen zu recherchieren und es ist echt erschreckend, wie wenig Studien es dazu gibt, wie wenig Langzeitstudien es dazu gibt, wie sich die Sportmedizin jetzt erst langsam anfängt, damit zu beschäftigen und irgendwie Training, also Mannschaftstraining auch darauf auszurichten. Ich glaube, in Einzelsportarten ist man teilweise ein bisschen weiter. Bei Mannschaftssportarten ist halt alles immer nach dem Vorbild, wie die Männer es machen für Frauen. Und da wird halt auf sowas nicht eingegangen. Und da wurde auch lange überhaupt nicht sich mit auseinandergesetzt. Also es ist für mich persönlich ein Riesenthema und ich glaube auch für viele Frauensportlerinnen ein Riesenthema. Und ich glaube, langsam kommt so ein bisschen Bewegung rein. Aber es ist ja sehr auffällig. Du hast die Spielerin ja gerade aufgezählt. Ich meine, spricht man ja nicht von Zufall oder von Einzelfällen. Es ist sehr, sehr auffällig, dass da was, dass man das mal untersuchen sollte. Ja.
Ja, und Günni, trotzdem hatte ich kurz den Gedanken, ob wir die Basketballgötter mit unseren großen Mäulern, was den deutschen Frauenbasketball angeht, auch ein bisschen herausgefordert haben und dafür dann die Quittung bekommen haben. Absagen, Verletzungen und so weiter und so fort. Aber wir können uns offensichtlich davon freimachen, dass wir schuld sind.
Das Einzige, wovon ich mich nicht freimachen kann, ist der verburte Reinigungsroboter, der einfach herrenlos sich entschieden hat, seit 10 Minuten hier nur im Kreis zu fahren, direkt neben mir.
Das hört man aber nicht, keine Sorge. Liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, eigentlich hört man es nicht so ganz schlimm. Per ist an dem Flughafen.
Er fährt im Kreis einfach um die ganze Zeit.
Herrenlos im wahrsten Sinne des Wortes.
Der herrenlose Roboter im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, egal. Wir kommen jetzt, nachdem wir natürlich viel erstmal über Dinge gesprochen haben, die dann auch so ein bisschen, die dann auf jeden Fall auch Downer gewesen sind, kommen wir aber natürlich dazu, dass wir uns alle gemeinsam, wir haben es ja vorhin schon versucht rauszuarbeiten, extrem auf dieses Turnier freuen und dass es genug X-Faktor-Spielerinnen geben wird, die uns alle verzücken werden auf dem Parkett. Wir haben über Leo Fiebig als amtierende WNBA-Champion schon gesprochen. Die steht schon wieder bei knapp 50% ihrer Dreier, die sie trifft. Wir müssen mal bitte über Luisa Geiselsöder sprechen. Die war auch schon in diesem Podcast zu Gast. Die ist jetzt ja mitten in ihrer ersten WNBA-Saison. Und dann guckst du auf die Zahlen, Ireti, und dann siehst du 7 Spiele, 21,5 Minuten, fast 7 Punkte, fast 4 Rebounds, fast 2 Assists. 3 der letzten 4 Spiele zweistellig, 1 Double-Double dabei, wo sie auch noch 6 Assists dabei hatte. Also die hat offensichtlich, und ich habe mir das natürlich gewünscht, und sie hat ja in Frankreich auch rasiert, aber Anlaufzeit in der WNBA war nicht, oder so?
Brauchte sie nicht, ne? Ging direkt so 1-2 Spiele und schwupps war sie drin. Ja, ich finde es total geil, weil ich finde, sie passt total gut da rein, weil sie eben eine Shooting Big ist. Und das ist in der WNBA einfach Gold wert. Das kann sie so gut. Sie kann unterm Korb spielen. Du kannst sie draußen als Stretch Big einsetzen. Und das Lustige ist ja, die werden sich langsam mit ihr auseinandersetzen. Sie werden sie langsam auch ein bisschen besser scouten, ein bisschen anders verteidigen. Aber die kam halt da rein und die war so genauso ein Überraschungsknüller wie Leo Fiebig, wo alle so waren, Rookie, von der erwarten wir nicht viel. Und dann hat sie halt total viele Leute auch einfach aus der Kalten erwischt und überrascht. Und genauso ist Luisa Geiseswöder da in die WNBA gestartet. Und ich finde es total geil, weil ihr Spiel richtig gut da reinpasst.
Sagen wir mal, die US-amerikanischen Kommentatoren müssen sich noch mit dem Namen auseinandersetzen. Gerade in den ersten Spielen, da gibt es wirklich ein legendäres Video, wie bei ihrer ersten Einwechslung in der WNBA. Ich glaube, er nimmt 3 Anläufe und keiner davon ist der Richtige, aber man kann es ihm auch nicht verübeln. Hier zugeschaltet ist ja auch der erste Vorsitzende des Leo Fiebig Fanclubs. Und Ireti hat es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Müssen wir von ihr dann jetzt auch in dieser Konstellation des Kaders, Pero, erwarten, dass sie noch ein bisschen mehr auch versucht zu übernehmen, oder ist das in ihrem Naturell einfach nicht so drin?
Ein bisschen schon. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt auch wollen, dass sich Leonie Fiebig verbiegt oder jetzt Sachen forciert, aber du hast ja jetzt so, also mein Blick auf die Mannschaft, wenn ich mir das so angucke, war es auch in den Spielen der letzten Jahre, wo sie wirklich alle hatten, hatte ich manchmal das Gefühl, so in den Qualitäten, wenn ich mir Niare, Satou, Marie angucke oder auch dann Luisa Geiseswöder manchmal, da dachte ich, okay, du hast 3-4 Spielerinnen, die auf einer ähnlichen Position spielen, irgendwo im weitesten Sinne und den Ball brauchen. Und dann hast du eben Leonie Fiebig drumherum. Du hast jetzt einfach die 3-4 besten Spielerinnen von Deutschland brauchen den Ball eigentlich nicht, sondern sind so perfekte Spielerinnen, komplementär, also die einfach was ergänzen. Also sowohl Frieda Bühner mit ihrem: Wenn ich frei bin, nehme ich ihn, ich hole mir 3 Offensiv-Rebounds, ich cutte, ich bewege mich krass abseits des Balles, ich stelle Blöcke, ich bin super aktiv. Genau das gleiche gilt für Leonie Fiebig, genau das gleiche gilt für Geiseswöder. Jetzt ist ja die Frage, okay, hast du mit Alexis Peterson genug Creation oder brauchst du eigentlich noch jemanden, der dafür sorgt, dass wirklich, okay, da geht der Ball jetzt hin und jetzt diejenige kommt in die Zone und dadurch werden wieder die Werferinnen überall außenrum frei. Weil du kannst halt 5-out spielen wie vielleicht keine andere Mannschaft bei dem Turnier, aber irgendjemand muss dann eben auch was kreieren, was tun. Ich glaube gar nicht so sehr, dass dass es dann nur über Ballbewegung kam, wie Tomatis eigentlich spielen lassen will. Es ist ja wahnsinnig viel Dribble Handoff oder Pick and Roll Handoff, Rescreen und wieder kommt eine große Spielerin raus, wieder Ball, wieder Cuts abseits oder Split Action abseits des Balles. Das kann erfolgreich genug sein, aber es wird Momente geben, wo du sagst, okay, jetzt muss eine Spielerin den Ball in die Hand nehmen und uns was geben. Und das muss dann vielleicht auch mal Leonie Fiebig sein, auch wenn das nicht. Ey, Alter, das kann nicht dein Scheiß ernst sein, Mann. Was ist los mit dir?
Ich kommentiere das kurz für die Hörer und Hörerinnen.
Er ist der Einzige am ganzen Flughafen. Wieso tust du das?
Das bleibt alles drin, liebe Hörer und Hörerinnen. Der Reinigungsroboter fährt jetzt direkt an Per. Ich glaube, er fährt wirklich in einem Radius von einem halben Meter nur noch um Per rum.
Über die Füße.
Es sind erschwerte Bedingungen für unseren Airport-Günni. Aber dein Take habe ich verstanden. Sie wird ein bisschen mehr, aber also das wird nötig sein.
Aber es ist so krass spannend, die Spielerin, das jetzt wirklich zu sehen. Wer die Mannschaft so noch nicht gesehen hat, du kannst 5 Spielerinnen aufstellen, ja. You also have a meeting. Okay, now we have another guy in a meeting who's getting mad at me that I'm in a podcast right now. Okay. Okay, Ireti sagt einfach was Schlaues und ich verpiss mich einfach.
Nee, ich find das total geil, was du gesagt hast, weil es stimmt ja so. Wir haben jetzt eine Leo Fiebig, die auch ein bisschen kreieren werden muss, weil wir davon einfach insgesamt zu wenig haben. Ja. Aber, und das ist auch eine neue Komponente, die wir bisher nicht genutzt haben, wir haben auch eine Romy Bär, die jetzt super geil als Playmakerin in der Mitte im High Post da Höhe Freiwurflinie fungieren kann. Und einfach Cutterin füttert. Und das ist eine ganz neue Komponente im Spiel, die wir vorher, ich meine, Romy Bär war jetzt die letzten Maßnahmen auch immer dabei, aber sie hat halt nicht gespielt, sie hatte nicht die Chance, das mit ins Spiel zu bringen. Und sie hatte jetzt dadurch, dass der Kader nicht komplett war, dass sie Spielzeiten anders verteilt haben, haben wir diese Qualität von ihr wieder sehen können. Ich wusste die ganze Zeit, dass sie da ist. Ich habe mit Romy Bär früher im A-Kader zusammengespielt. Da haben immer alle gesagt, ey, wenn du cuttest, guck, Du kriegst einen Ball gegen den Kopf. Romy spielt die Pässe. Das wissen wir jetzt und wir haben es jetzt wieder gesehen und sie konnte diese Qualität jetzt in die Offense bringen. Und ich finde, es ist ein ganz schönes neue Komponente, die wir auch nutzen können. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit Leo Fiebig und Luisa Geises wieder das auch weiter haben. Also auch eine Romy Bär, die in dieser Position auch so ein bisschen die Bälle mitverteilen kann, weil das ist Playmaking Off-Ball. Also ne, sie füttert einfach Spielerinnen, die cuttet. Sie sieht einfach super viel. Diese Court Vision hat in dieser Qualität, haben wir im Team auch nicht. Das ist sowas, was sie jetzt bringt. Und wenn das jetzt auch noch mit hinzukommt, dann haben wir eine Peterson, wir haben eine Leo Fiebig und wir haben eine Romy Bär, die so ein bisschen für andere kreieren können.
Romy Bär, das ist auch eine dieser Geschichten. Per, nach dem Türkei-Spiel, glaube ich, hast du auch kurz eine Lobrede gehalten an die mittlerweile 38-Jährige. Die macht jetzt einfach beim EM-Auftaktspiel ihr 100. Länderspiel, hat 2008 debütiert, war schon 2011 bei der Europameisterschaft dabei. Und du hast auch, als du sie dann jetzt auch nochmal in dem Kontext mit der Mannschaft in der Halle gesehen hast, fandst du auch irgendwie cool, ne? Weil es natürlich eine ganz andere, sagen wir mal, Geschichte ist, über die wir da reden, als wir bei den ganzen Youngster-Spielerinnen reden, auch von den Bewegungen und so weiter, da ist viel Kopf.
Da ist einfach das, genau so, das ist eben ein ganz besonderes Skillset, was sie bringt und was jetzt genau auch wieder zu den anderen Spielerinnen passt. Du musst es natürlich defensiv überleben. Für das ganze Konstrukt ist quasi, es wird ein, zwei Matchups geben, die Deutschland dann wehtun, wenn es wirklich eine sehr physische Präsenz in der Zone ist oder wenn Romy Bär zum Beispiel, wenn du sie brauchst offensiv, die sie dann mit Speed angreifen kann. Aber die ist so unglaublich clever. Sie liest das Spiel so gut. Ich glaube, die Statline waren irgendwie 11 Punkte, 5 Steals, 5 Rebounds und 5 Assists oder so. Also es war einfach eine richtige Klinik. Wie auch wenn deine Beine nicht mehr ganz so schnell sind wie von deinen Gegnerinnen, was du alles machen kannst und wie du den Gegner trotzdem mit deinem Geiste dominieren kannst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und es wird diese Phasen vom deutschen Spiel geben, wo es wirklich klickt und wo es fantastisch aussieht. Es wird, wie gesagt, auch natürlich Matchups geben, die dann für sie in der Form vielleicht dann einfach defensiv schwierig zu handeln sind. Aber dass du wirklich besondere Pieces hast, die fantastisch zusammenpassen könnten, so wie uns wir das vorstellen und so wie wir die Spielerinnen einschätzen, das ist Fakt. Und deswegen hat mir dieses Spiel in der Türkei auch wirklich, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Also, Benni, das geht dir ja genauso. Also, wir beide sind ja niemand, der auch, wenn wir darüber sprechen, dass Frauenbasketball jetzt so auftaucht, also, ich habe mir vor 3 Jahren auch noch wahrscheinlich kein einziges Spiel pro Jahr angeguckt. Und jetzt ist es aber einfach so, es gibt Spielerinnen mit Skillsets, die ich einfach sehen möchte. So, und die werde ich auch jetzt bei diesem Turnier sehen. Und das macht einfach Bock, den zuzuschauen. Gerade die Vorstellung, kann das wirklich so gut zusammenpassen, wie wir uns das denken.
Den kleinen strafenden Blick von Ireti für diese Aussage gerade von Per möchte ich natürlich nicht unterschlagen.
Ireti, ich weiß ganz genau, als Philipp Zwiener und Per Günther gegen Holland verloren haben, da saßt du definitiv nicht vom Fernseher, weil auch bei der deutschen Nationalmannschaft Basketball, bei der Herren geht es mir genauso. Wenn ich darum krebse, habe ich nicht den Anspruch zu erwarten, dass sich das irgendjemand anguckt. Und bei den Frauen ist es genauso. Für den Frauen, selbst vielleicht gab es auch schon vorher tolle Basketballspielerinnen, die gab es bestimmt, aber die müssen quasi einmal diese Schwelle durchbrechen, dass man sie wahrnimmt. Und das ist halt, jetzt haben wir so viele Spielerinnen, die einfach, die du siehst, wenn du durch dein Handy scrollst, wenn du dir irgendwas anguckst mit Basketball, die sind so gut, dass du nicht an ihnen vorbeikommst. Und wenn du dann einmal die Gesichter kennst und die Qualitäten kennst und das Skillset von denen kennst, dann ist es so, dass, dann habe ich halt Interesse zu sehen, okay, wie kann das zusammen aussehen und wo spielen die und was machen die? Und das ist jetzt bei dieser Mannschaft einfach zu viele Namen, zu viele Gesichter, die für mich so spannend sind, dass es für mich halt einfach dann eine Pflicht ist, mir das anzugucken.
Ich wollte doch nur stänkern, Ireti wäre
ein Hoch auf Social Media und dass Per beim Scrollen jetzt auch ein paar Frauenspielerinnen sieht. Ja. ich check's schon, macht Sinn.
Ja, und von Frieda Bühner kriegen wir, um sie auch nochmal zu highlighten, also in dem Türkei-Spiel waren es am Ende 30 und 12, es waren in den Vorbereitungsspielen über 19, im letzten Spiel gegen Belgien waren es auch nochmal 20, Ireti, von Frieda Bühner kriegen wir so das absolute Breakout-Turnier auf A-Nationalmannschaftslevel?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sie jetzt damit angekündigt, wir jinxen jetzt nichts, aber die hat die hat so Bock und die ist so ready und so fearless. Die hat einfach zum perfekten Zeitpunkt hat sie diese Rolle. Und ich meine, die hätte ja jeder, da hätte jeder reintreten können. Ne? Es war quasi, es war klar, dass hier es Spielerinnen geben muss, die mehr Verantwortung übernehmen, die sich trauen und einfach mal machen. Und sie ist einfach perfekt in diese Rolle getreten. Und ja, hat, glaube ich, jetzt auch durch das Jahr in Spanien, hat sehr viel dazugelernt, macht eine super Entwicklung gerade. Und ich glaube, wir können einfach von Glück sagen, dass sie jetzt gerade in diesem Entwicklungsschritt auch in der Lage ist, diese großen Schuhe zu füllen. Und ich jetzt auch durch den Ausfall von Marie einfach da das zu bringen, was das Team braucht, auch einfach Scoring. Ne? Also das ist ja unheimlich wichtig für diese Mannschaft. Wir haben teilweise echt Probleme mit dem Scoring und sie ist da jemand, die einfach mit ihrem Skillset, mit ihrer Länge sich super durchsetzen kann unterm Korb. Die musst du ehrlich draußen verteidigen, sonst schießt sie den Dreier rein. Das schafft wieder Platz für andere. Also es ist richtig, richtig gut, wie sie jetzt in der Vorbereitung aufgetreten ist. Und ich bin mir sicher, sie wird diesen Schwung einfach mit ins Turnier nehmen.
Ja, wir könnten noch über so viele andere Spielerinnen reden. Emily Bessois hat eine super Vorbereitung gespielt. Eine 17-jährige, 1,92 große Point Guards, die Per auch irgendwie spannend findet, habe ich auch
irgendwie
ich auch
spannend, rausgehört. Was ist das für ein Understatement? Das ist einfach der weibliche deutsche Lamar Odom einfach. Wir haben einfach Lamar Odom in der Nationalmannschaft für die nächsten 15 Jahre. So, was geht da ab? Die dribbelt, die hat so viel Flavor, die hat so viel so Rhythmus, die hat, das ist crazy, Mann. Das ist wirklich, also ich habe ja mit Alex Frisch das Turnier zusammen, dieses Türkei-Spiel zusammen gemacht. Da hat er gesagt, oh ja, ich habe einen großen Tipp von der Berliner Legende Mita Demirel. Das war, der, von ihm war der Vergleich quasi Toni Kukoc. Das ist absoluter Quatsch. Das ist einfach die deutsche weibliche Version von Lamar Odom und das wird mir, also da wird ich werde nicht auf die Bremse des Hype-Expresses treten, auch wenn das jetzt vielleicht viel ist für eine 17-Jährige, aber das ist wirklich crazy, das ihre Anlagen zu sehen.
Merkt euch den Namen, liebes Basketball-Deutschland, Clara Bielefeld, in der Vorbereitung auch mehrfach über 20 Minuten, logischerweise, ne, weil auch, aber ist jetzt, also ich weiß gar nicht, Ireti, wird das. Das wird nicht in ähnlichen Sphären dann wahrscheinlich im Turnier abgehen oder doch, zumindest so bei 15, ich weiß nicht.
Ja, ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Also werden wir dann sehen, ne? Ich meine, jetzt wird die Rotation natürlich wieder ein bisschen anders sein. Ich glaube, die Minuten werden sich wieder anders verteilen. Ich kann mir vorstellen, dass sie deutlich, deutlich weniger spielen wird. Aber ich meine, gerade das Eröffnungsspiel gegen Schweden, da denke ich schon, dass ein paar Minuten hier und da auch für die Spielerinnen abfallen könnten, die sonst im Verlauf des Turniers wahrscheinlich eher weniger spielen.
Ja. Kriegen wir die Defense gut in den Griff? In den Testspielen waren es dreimal über 80. Was sagst du dazu?
Ja, schwer. Also ich meine, wir haben eine Leo Fiebig, die zurückkommt, die gut ist für defensive Assignments. Es ist vor allem die Team-Defense, ne? Die Rotation, die uns Probleme gemacht haben und vor allem in der Zonenverteidigung. Aber mit einer Leo Fiebig kann man auch wieder vielleicht ein bisschen mehr in, ich sag mal, Person-zu-Person-Defense gehen, also das direkte Matchup gehen. Ja, ist schwer. Also ich glaube, jetzt in der Vorrunde haben wir mit Großbritannien ist ein Team, wo wir gut Matchups haben können. Schweden ist ein Team, wo wir gut Matchups haben können. Spanien, die haben so 2, 3 Breakout-Spielerinnen, aber insgesamt viel jüngeres Team, nicht diese geballte Erfahrung, wie wir sie sonst kennen. Da ist auch quasi ein Umbruch gerade. Spanien ist für mich noch total schwer einzuschätzen, wie die spielen werden, weil eben so jung und weniger Erfahrung, als man es von Spanien gewohnt ist. Aber ich glaube, insgesamt können wir mutig auch in die Matchups gehen. Und ich meine, mit Luisa und Leo kommt da jetzt auch wieder mehr Erfahrung, gerade in der Defensiven. Und ich meine, gerade eine Team-Defense lebt von der Kommunikation, lebt davon, dass du nicht nur deine Scouts kennst, sondern auch in den Rotationen gut bist. Und das bringen die beiden ja wieder mit ins Team. Ich glaube, da war jetzt einfach gerade in der Team-Defense so viele neue Spielerinnen, so viele neue Line-Ups, die es halt auch einfach nicht gewohnt sind, miteinander zu spielen. Und das fällt dann gerade in der Defense manchmal mehr auf als in der Offense. Mhm.
Sag mal, Pero, hast du eigentlich, wie ist denn eigentlich dein Eindruck von der Bundestrainerin? Die ist ja jetzt schon seit 2023 da und ich tue mich immer noch, also ich habe nur ein, zwei Mal überhaupt mal persönlich mit ihr kurz gequatscht. Ich kann sie immer noch nicht so richtig greifen irgendwie so. Und als Bundestrainerin ist man ja auch nicht nur X's and O's, sondern ist man ja auch irgendwie Repräsentantin, kommunikativ nach außen. Auch wenn du mal so Auszeiten von ihr hörst und so Statements von ihren Interviews. Wie nimmst du Lisa Tomeides bislang wahr? Für mich ist das gar nicht so einfach zu beantworten.
Für mich ist es auch nicht einfach zu beantworten. Es gab schon auch ein, zwei taktische Dinge, mit denen ich nicht so glücklich war, aber ich glaube, ich sollte wahrscheinlich eher beim Positiven anfangen. Ich finde schon, dass sie eine tolle Ausstrahlung an der Seitenlinie hat, dass sie eine Ruhe hat, dass sie eine Klarheit hat und dass sie auf jeden Fall auch immer für mich mitverantwortlich für die Kultur ist, die in der Mannschaft herrscht. Und die ist natürlich viel auch gemacht von den Spielerinnen, aber auch immer, das ist immer beides. Also, und da muss ich definitiv den Hut ziehen. Wenn ich beispielsweise mir die Zone angucke, die in diesen Sommer spielen, da wird mir ganz anders. Die finde ich wirklich grausam. Ich habe letztes Jahr immer mal auch wieder Probleme gehabt mit denen, wenn sie diese Flex-Offense spielen, manchmal von wo der finale Pass in Low-Post kommt, das ist für mich oft nicht der richtige Winkel. Also es gibt schon auch Sachen, die ich taktisch nicht perfekt finde, aber generell, glaube ich, ist sie erstmal eine sehr gute Anführerin. Aber wie gesagt, ich habe sonst auch nicht so diesen typischen, so diesen zwischenmenschlichen, was ich wirklich so mein Bauchgefühl ist, den werde ich mir jetzt weiter ausbilden, hoffentlich in den nächsten zwei Jahren.
Irete, wie geht's dir, was sie angeht? Weil das ist ja schon gerade eine extrem wichtige Phase, ne? Mit dieser, sie hat bei der EM23 war das erste Mal jetzt Olympia, sie hat noch einen Vertrag bis zur WM26. Wie ist denn dein Eindruck von ihr als Bundestrainerin?
Also ich bin so hin und her gerissen, weil ich versuche nicht meine, also ich gucke von außen auf das Team. Ich bin nicht Teil des Teams. Ich als Spielerin, sie wäre mir zu ruhig, zu unemotional, zu wenig Feuer. Aber es ist vielleicht auch ein Team, was im Charakter eher ruhig ist, eher besonnen ist. Vielleicht ist das genau der Ton, den es braucht. Ich kann mich aber auch an so ein paar Situationen erinnern in Timeouts, wo sie dann, das war jetzt auch während der Quali noch, wo klar war, wir wollen die Spiele gewinnen, wir müssen sie nicht gewinnen, wir sind eh bei der EM. Wo dann teilweise halt, ich kann mich an einen Timeout erinnern, wo gesagt wurde, irgendwie, ja, versucht mal XY und macht mal so, und dann kam von irgendeiner Spielerin aus dem Off, no, we want to play to win the game. Also so nach dem Motto, wir spielen hier nicht nur zum Spaß und es ist irgendwie, wir probieren jetzt nicht nochmal ein, zwei Sachen aus, sondern es ist Crunch-Time, es geht hier um was, wir spielen, um zu gewinnen. Und da war ich mir halt so ein bisschen, ja, stimmt, so, das sollte eigentlich so die Attitude sein, und wenn das Team, weiß ich nicht, im dritten Viertel total zerfällt und komisch aus der Kabine kommt, dann kann man auch mal eine Auszeit nehmen, um den Haufen irgendwie gerade zu rücken. Ne? Also man kann immer trotzdem, man muss nicht rumschreien und explodieren, aber man kann trotzdem eine klare und deutliche Ansage machen in einem Timeout. Und es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, auch wenn die Dinge scheiße laufen. Und da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, da könnte mehr kommen. Es ist wahrscheinlich nicht ihre Art. Vielleicht funktioniert es für dieses Team, aber für mich als Spielerin hätte es überhaupt nicht funktioniert.
Ja, also sind wir ehrlich, ne? Gerade in der Konstellation jetzt wird es natürlich auch noch mehr auf die Trainerin auch mit ankommen. Die, wenn man Erfolg haben möchte bei diesem Turnier, wie auch immer man den definiert, dann wird das auch über bestimmte Entscheidungen von Lisa Tomeides laufen.
Okay, ja. Eben nicht. Die Presse erhöht Druck auf Tomeides. Das ist doch großartig. Na,
davon sind wir ja nur wirklich weit. Also gerade ich weit davon entfernt. Aber jetzt machen wir nochmal Butter bei die Fische. Also Donnerstag gegen Schweden ab 19.30 Uhr der EM-Auftakt. Dann Freitag gegen die Spanierinnen. Bei denen fehlt ja genauso eine Topspielerin wie bei den bei Großbritannien auch. Da geht es dann am Sonntag dagegen. Und Ireti macht uns bringt uns in die richtige Laune dafür, dass wir uns denken, okay, Endrunde, Piräus, das wird laufen. Ja. Zweiter werden, zweite Platzierung in der Gruppe braucht es dafür mindestens. Ne?
Ich glaube, das ist drin. Ich glaube, Per, du hattest es vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist drin. Schweden ist das Spiel, was sie auf jeden Fall gewinnen sollten. Also da ist die Erwartung, das ist ein Must-Win-Game. Großbritannien ist für mich auch ein Must-Win-Game. Die haben Tammy Fagbenle, die jetzt auch in der WNBA bei Golden State spielt, richtig gute Postspielerin. Das Team steht und fällt mit ihr. Ja, sie ist so ein bisschen der Faktor, der X-Faktor in dem Team. Aber auf der Position haben wir gute Leute, die wir dagegen stellen können. Deswegen denke ich, ist Großbritannien auf jeden Fall auch drin. Es ist auch ein Must-Win-Spiel. Und dann Spanien ist für mich tatsächlich so die Überraschung. Also ich glaube, wir sind in der Lage, Spanien zu schlagen, weil, wie gesagt, da ist viel Umbruch. Es ist ein sehr viel jüngeres Team. Die haben so die eine Schlüsselspielerin da, ist so der Prospect für den nächsten WNBA-Draft, dass die irgendwie an erster, zweiter, dritter Stelle gedraftet wird. Da freue ich mich einfach, Fam heißt sie, da freue ich mich einfach, ihr zuzuschauen beim Spiel. Und sonst muss man halt gucken, weil es ein junges Spiel ist, weniger Erfahrung hat. Spanien natürlich irgendwie europäisches Powerhouse. Die werden wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist so ein Spiel, wo ich gespannt bin, wie wir gegen die spielen werden. Und die anderen beiden sind für mich auf jeden Fall Must-Wins, aber da ist auch alles drin. Also die könnten wir schlagen.
Ja, das ist doch gut. Und die großen Favoritinnen dann, da wird natürlich häufig Frankreich und Belgien genannt. Hast du eins von beiden Teams auf der Pole Position, weil es dir einfach noch besser gefällt?
Ja, also ich bin ein kleiner Frankreich-Fan. Ich finde das Team absolut geil. Ich glaube, wenn die einen kompletten Kader haben, sind die für mich bei der nächsten WM Favorit. Ich glaube, die können die USA schlagen, weil die haben so einen krassen Kader. Auch da, was da jetzt nachkommt, ist total spannend zu sehen. Sind aber nicht komplett. Also die haben die gleichen Herausforderungen wie wir als Team. Viele Spielerinnen, die sich dafür entschieden haben, in der WNBA zu bleiben. Ich glaube, 4 oder 5 Spielerinnen, die in der WNBA bleiben und dieses Fenster aussetzen. Deswegen für mich Belgien klarer Favorit, weil da kommt der komplette Kader. Was ich total interessant fand, dass die eine Postspielerin Linskens, genau, hatte eigentlich erst abgesagt, ist jetzt doch gekommen. Da habe ich mir auch gedacht, da hat der Verband vielleicht Druck gemacht. Die wollte eigentlich bei der WNBA bleiben. Also sie haben jetzt den kompletten Kader, fahren komplett auf und sind damit für mich der Favorit für die Eurobasket.
Gönni. Ich würde sagen, dann sind wir, danke Reti, bestens prepared für dieses Turnier, oder? Hast du noch Nachfragen? Willst du noch Abbitte leisten für deine...
Nein, jetzt erstmal nicht. Das war ja der lockere Aufgalopp. Wir haben ja noch einige Sendungen jetzt in den nächsten Wochen. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen stellen. Aber vielen Dank erstmal für diese Einschätzung, Reti.
Und dann freue ich mich, wenn ich euch in Hamburg sehe. Ich komme dann am Sonntag dazu gewackelt. Wie gesagt, Donnerstag geht's los gegen Schweden. Der EM-Auftakt ab 19.30 Uhr. Steffi Bloch wird moderieren. Alex Frisch kommentiert. Ihr hört Ireti, ihr seht Per. Da fahren wir das große Besteck auf, wie man so schön sagt, beim Magenta Sport. Mittlerweile übrigens auch, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Heimat des 3x3 Basketball. Liebe Freunde, was es nicht alles gibt bei uns. Das war's von der Abteilung Basketball. Wir melden uns, glaube ich, nach der Vorrunde wieder, wenn wir dann wissen, wie dann tatsächlich diese 3 Spiele gelaufen sind. Und bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß. Wünsche Per Günther, dass er auf jeden Fall nochmal mit dem Freund redet, der dich da gerade weggescheucht hat und gesagt hat, ich habe hier ein Meeting, sei mal bitte ein bisschen leiser.
Er saß aber tatsächlich zuerst da, deswegen ist schon okay.
Okay.
Der Ton macht die Musik, der war nicht ganz vom Feinsten, etwas von oben herab, aber vielleicht war er auch französischer Schweizer, den sagt man das ja so ein bisschen nach.
Ja, okay. Der hat dich nicht ernst genommen. Der hat ihn nicht ernst genommen. Ireti, tausend Dank und dann freue ich mich, wenn ich euch in Hamburg sehe, ihr Lieben.
Jo.
Viel Spaß bei der Eurobasket, liebe Freunde. Das war's von der Abteilung Basketball.
Tschüssi. Ciao.